Gott schenkt dir seine Gnade. Gott schenkt dir seine Vergebung. Gott schenkt dir seine Liebe. Gott schenkt dir seine Barmherzigkeit, seine Hochachtung. Maria hört diesen Satz und fragt sich natürlich, was das bedeuten soll. Und mit diesem Satz ändert sich ihr Leben komplett. Es wird auf den Kopf gestellt. Man kann sich jetzt darüber Gedanken machen, ob Maria das sich so geträumt hatte oder nicht. Gott schenkt dir seine Gnade. Mal angenommen, dieser Engel würde dir jetzt erscheinen und würde zu dir sagen, Gott schenkt dir seine Gnade. Du hast Gnade gefunden. Was würde sich in deinem Leben ändern? Was möchtest du, dass sich in deinem Leben ändern? Was soll Gott mit deinem Leben beginnen, anfangen, tun? Was brauchst du? Dieser Satz, Gott schenkt dir seine Gnade. Was wäre deine Antwort? Auf welchen Wunsch, welche Not, welche Ängste würde Gott wohl reagieren? Über Maria wissen wir nicht viel. Sie war vermutlich zwischen 14 und 16 Jahre alt, als ihr das geschah. Wir wissen, dass sie mit einem Mann verlobt und später auch verheiratet war, Josef. Dass die beiden zusammen nach Jesus noch mindestens 6 andere Kinder bekommen haben, 4 Jungs und 2 Mädchen. Und wir wissen, dass sie später selber eine Jüngerin ihres Sohnes war. Dass sie mit Jesus gereist ist in dieser Gruppe von etwa 70 Jünger und Jüngerinnen, Männer und Frauen, die Jesus begleitet haben. Und dass sie eine von 3 war, von 3 Personen, die bei Jesus am Kreuz stand, als Jesus starb. Sie hat praktisch vom ersten bis zum letzten Atemzug von Jesus an seiner Seite gestanden. Was bedeutet es angesichts dieses Lebens, das Maria dann geführt hat, dieser Satz, Gott schenkt dir seine Gnade? Also Maria, glaube ich, hat sich tatsächlich als Auserwählte verstanden. Sie darf die Mutter des Messias sein. Das haben sich die Frauen damals gewünscht. Das war etwas, was jede sein wollte, Mutter des Messias. Mutter des Helden, der die römische Besatzung besiegen und verjagen würde, der das Königreich wiederhergestellt hat. Das hat der Engel ja auch gesagt, so irgendwie, oder? Er, also das Kind, wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen und er wird für immer über das Haus Jakobs herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Also zunächst mal muss man sich das so vorstellen, dass sich Maria schon so als Königinnenmutter in einem Palast gesehen hat. So regiert, so von hinten aus der 2. Reihe heraus vielleicht, in prächtigen Kleidern. Wenn es so war, alles kam ganz anders und wahrscheinlich auch sehr unerwartet. Aber wir sehen in diesen kurzen Momenten, wo Maria immer mal wieder auftaucht in diesen Evangelien, dass sie nicht zweifelte, dass sie festhielt. Sie vertraute Gott und sie vertraute Jesus. Sie ging diesen Lebensweg, der sich vor ihr auftat, der anders war als das, was sie vermutlich gedacht hat, Schritt für Schritt, glaubend, vertrauend. In dieser Weihnachtsgeschichte, die ja dann am Mittwoch auch gelesen wird, lesen wir, sie bewegte alles in ihrem Herzen. Und dieser Ausdruck bedeutet viel mehr als nur etwas behalten oder intellektuell verstehen wollen. Es bedeutet, dass da etwas passiert und ich lasse das an mich heran und ich lasse es zu, dass es mich verändert, dass es mein Denken ändert. In seinem Herzen etwas bewegen, das ist ein Ausdruck von auch von Erkenntnis und von Offenbarung, von einem tieferen Verstehen als nur etwas Wissen. Es bedeutet, etwas Neues zeigt sich mir plötzlich und ich lasse mich drauf ein. Auch wenn das Neue ganz anders ist, als man es erwartet. Ich glaube aber, dass Maria nach der Geburt von Jesus im Stall und dann dem Besuch der Hirten und dann die Flucht nach Ägypten recht schnell verstanden hat, dass alles anders kommen würde, als sie dachte. Und dass das Königtum, das Jesus aufrichten würde, anders sein würde. Ohne Palast, ohne Land, ohne Reichtum. Und doch sind die Worte dieses Engels wahr geworden. Anders als das, was die Menschen damals erwartet haben. Jesus sagt selbst, das Himmelreich ist nahe. Oder er sagt, Gottes Reich ist in euch. Es beginnt in unserem Herzen und es kennt keine Grenzen. Dieses Reich, das Jesus aufgebaut hat, schließt Himmel und Erde mit ein. Und es sprengt die Vorstellung von Raum und Zeit. Paulus beschreibt dieses Gottesreich so, Gott hat Jesus hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesu soll sich jedes Knie beugen, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist Herr. Jesus Christus ist Herr. Kyros Jesus Christos. Herrscher ist Jesus. Das war das Ergebnis von der Ansprache des Engels bei Maria. Du hast Gnade gefunden. Herrscher ist Jesus Christus und sein Reich wird niemals untergehen. Und weil Jesus Herr ist, richtet sich dieser Satz an jeden von uns, an jeden Einzelnen. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Gott schenkt dir seine Gnade. Und jetzt nochmal, was ist denn diese Gnade? Gnade ist so ein protestantisches Hauptwort, ne? Also so Vergebung, ganz groß, ganz typisch. Das ist so für uns, ne? Also wenn wir an Gnade denken, denken wir an Vergebung. Wir müssen keine Gesetze einhalten, sondern wir kriegen Erlösung geschenkt. Das stimmt auch. Wir verwenden dieses Wort auch oft im Gegensatz zu Schuld oder so von Nachsicht vielleicht auch. Und auch das haben wir ganz oft in der Bibel, so Paulus sagt, aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Oder wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschenkt wird. Also ja, Gnade hat diesen Aspekt von Vergebung. Ganz klar, auch das Wort Begnadigung und was wir haben, nimmt diese Bedeutung aus. Ne? Wenn ein Verurteilter begnadigt ist, dann bedeutet das, dass er seine Schuld nicht sühnen muss, dass er nicht die Strafe absitzen muss. So dieser Präsident aus den Vereinigten Staaten hat am Munder Begnadigungsdekrets für alle möglichen Verbrecher unterschrieben. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Ob das gerecht ist, das ist eine andere Frage. Aber ist es gerecht, wenn Gott dir alles streicht? Gnade, Begnadigung ist Vergebung. Aber ja, es ist ein wichtiger Aspekt, aber Gnade bedeutet mehr. Gnade bedeutet ehrlich gesagt viel mehr, ist größer als nur Vergebung. Den gleichen Satz hat Gott übrigens zu Mose gesagt, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Und in dem Zusammenhang, wo Gott das zu Mose gesagt hat, kommt nämlich dann auch heraus, was diese Gnade ist, nämlich, ich werde deine Bitte erfüllen. Ich werde deine Gebete erhören. Und hier hat dann Gnade tatsächlich die Bedeutung von Gunst und von Wohlgefallen. Also Gnade bedeutet hier, Gott mag Mose. Er kann ihn gut leiden und deshalb ist er für ihn und stellt sich auf seine Seite. Und auch das griechische Wort Charis, das mit Gnade übersetzt ist, hat diese Bedeutung Gunst im Sinne von, ich bevorzuge dich. Gott schenkt dir seine Gnade. Das heißt, Gott sagt, ich bevorzuge dich, ich mag dich, ich liebe dich und deshalb stelle ich mich auf deine Seite. Ich bin für dich, ich bin bei dir, ich helfe dir und ich lasse dich nicht im Stich. Das ist Gnade. Gnade ist die Kraft Gottes, die in dir wirkt. Gnade ist die Liebe Gottes, die dich umgibt. Gnade ist die Gegenwart Gottes in dunkler Nacht. Und Gnade ist der Friede in deinem Herzen, wenn alles drunter und drüber geht. Gnade ist das, was Paulus sagen lässt, freut euch alle Zeit. Und diese Gnade gilt nun allen Menschen. Und das ist die Bedeutung von Weihnachten. Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens, Gnade für die Welt, durch Jesus Christus. In fast allen Briefen von Paulus betont er das. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Gnade ist mehr als nur das Erlassen von Strafe. Gnade ist ein neues Leben. Gnade ist Gottes Wirken in dir. Und wir werden dieser Gnade eben nicht dadurch teilhaftig, dass wir uns bemühen, alle Regeln einzuhalten, von denen wir oder auch andere meinen, wir müssten das tun, um ein guter Christ zu sein. Nein, die Gnade kommt zu uns, indem wir erlauben, dass Jesus Wohnung in uns nimmt. Bei Maria war das ja ganz praktisch, als ich meine, da ist Gott in ihr als Mensch, hat als Mensch Gestalt angenommen. Oder ein Baby in ihrem Bauch. Und sie stimmte zu, sie sagte ja. Gott selbst in Person war die Gnade, die Maria zuteil wurde. Und das hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Und manchmal ist es so, dass Gott uns ganz andere Wege führt, als wir das uns wünschen oder vorstellen. Aber diese Gnade bedeutet, dass Gott bei uns ist, dass er uns durchträgt, dass er uns hilft. Gnade für uns, das ist das Leben in und mit Jesus. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, leben wir in und durch diese Gnade, die Kraft ist. Gnade ist die Freiheit, anderen zu vergeben, andere zu ertragen, sich mit anderen zu versöhnen. Gnade richtet mich auf und Gnade spricht mir Mut zu. Und Gnade leitet mich und zeigt mir den Weg. Jesus sagt das mal so, alle, die ihn, also Jesus aufnahmen, oder Johannes sagt das über Jesus, alle, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Gnade ist also Kraft, Gnade ist Empowerment. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Ehepaar, die ich schon lange kenne. Ich habe in Gießen Lehramt studiert und habe dort bei Campus für Christus, das ist so eine christliche Studentenorganisation, gejobbt. Und dort habe ich Claudia kennengelernt und ihren Mann Klaus. Und von Klaus möchte ich euch heute erzählen. Klaus arbeitete damals in einem Logistikunternehmen und fuhr auch gerne LKW. Aber er hatte eines Tages Anfang 20 einen sehr schweren Unfall. Wie durch ein Wunder überlebte er. Also alle, die das hinterher gesehen haben und haben sich das Auto angeschaut, haben gesagt, boah, das ist wirklich ein Wunder, dass du da so relativ unverletzt herausgekommen bist. Und Klaus hatte angefangen, darüber nachzudenken. Er ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Er kannte also so diese ganzen Geschichten von Jesus. Aber bis dahin hat er das so auf Abstand gehalten. Aber in diesem Schock und in dem, was er da erlebt hat, ist ihm klar geworden, wenn ich das überlebt habe, dann muss mein Leben einen Sinn haben. Dann habe ich hier noch eine Aufgabe zu erfüllen. Und dann hat er sich Gott zugewandt und hat Jesus ganz schlicht aufgenommen und gesagt, hier bin ich, komm in mein Leben. Und mach was draus. Was soll ich für dich tun? Und zunächst mal kam da jetzt keine Stimme vom Himmel. der ihm gesagt hätte, was er tun soll. Er hat da immer so ein bisschen drauf gewartet. Aber er hat dann gesagt, ich mache das, was naheliegend ist und was ich kann. Und das war Anfang der 90er Jahre. Und die Älteren von euch erinnern sich noch, Gorbatschow, Öffnung des Ostens und Hungerwinter in der Sowjetunion. Und Klaus und Claudia haben angefangen, solche Hilfstransporte in die Sowjetunion oder in die, ja, damals noch, also durch die Sowjetunion zu fahren. Immer wieder sind sie gefahren, haben gesammelt. Und um das dann zu finanzieren, am Anfang war das so, ja, wir machen das mal. Und er hat gemerkt, hey, das dauert an. Leute, helfen mir dabei. Das ist größer geworden, diese Initiative. Und er hat dann selber ein Logistikunternehmen gegründet, um damit Geld zu verdienen, ganz normal, aber auch um diese Hilfstransporte zu finanzieren. Und er ist selber auch regelmäßig dorthin gefahren. Aber dann ist einer dieser LKWs mit zwei guten Freunden von ihm verunglückt auf so einem Hilfstransportweg. Und beide sind ums Leben gekommen. Beide sind gestorben. Familienväter, verheiratet. Und das hat Klaus in eine Krise gestürzt. Ist das etwa Gottes Wille? Ist das der Preis, den man zahlen muss, wenn man Gutes tun will? Und wo ist Gott in dem Allen? Und er hat sein ganzes Tun und auch Gott in Frage gestellt und hat so gedacht, ich mache da jetzt nur weiter, wenn ich mir wirklich sicher sein kann, dass Gott das von mir will. Sonst gehe ich zurück ins Business und höre damit auf. Und er hat sich dann eine Auszeit genommen, ist weggegangen, irgendwo an einem stillen Ort. Und dann hat er zu Gott gesagt, so, du hast 7 Tage Zeit, mir zu zeigen, ob das dein Wille ist. Und 3 Zeichen brauche ich. Das erste ist, ich will eine Pension für 2 Jahre für diese beiden Familien plus das Geld, um den Frauen eine Ausbildung zu genehmigen. Das waren Letten. Das war eine gute 6-stellige Summe. Ich brauche das Geld in 7 Tagen. In 7 Tagen möchte ich einen neuen LKW haben, denn wenn ich weitermache, mache ich nicht mit weniger weiter. Und in 7 Tagen will ich ein ausgeglichenes Geschäftskonto haben. Er hatte ein paar Verbindlichkeiten und hat gesagt, ich starte nicht mit Minus. Und als er das gesagt hat, hat er, das ist ja völlig unmöglich. Und war total entspannt und hat gesagt, okay, ich bewerbe mich schon mal oder ich gucke mal, was ich weitermache. Niemals wird Gott das machen. Am nächsten Tag kriegt er einen Umschlag, anonym, er weiß bis heute nicht, mit der Summe des Geldes für die Pension und für die Ausbildung für diese Familien. Ein Umschlag mit so viel Geld. Er hat keine Ahnung, von wem das kommt. Am zweiten Tag ruft die Versicherung an und sagt zu ihm, also diesen Sattelauflieger, der wird von der Versicherung erstattet. Am dritten Tag ruft jemand aus der Schweiz an, den er gar nicht kennt, der sagt, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt und Gott hat mir gesagt, ich soll dir eine Zugmaschine kaufen. Und am vierten Tag ist er zur Bank gegangen und das Konto war ausgeglichen. Das ist eine wahre Geschichte. Könnt ihr nachhören. ERF, Mensch Gott. Er dachte, es sei unmöglich. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Das ist das, was Maria gehört hat von den Engeln. Bei Gott ist nichts unmöglich. Wie soll das geschehen? Fragt Maria. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und Klaus sagt, wenn Gott dir eine Vision gibt, dann ist er auch dafür verantwortlich, dass diese Vision erfüllt wird. Und er hat mit neuer Kraft, mit neuer Hoffnung, aber auch mit einer neuen Freiheit weitergemacht, weil er gemerkt hat, Gott kümmert sich. Ich muss gar nichts tun. Aus diesem Anfang mit diesen Hilfstransporten ist in den letzten 25 Jahren ein humanitäres Hilfswerk gewachsen. Mit Projekten in den baltisch-estischen Ländern, in Armenien, Haiti, Uganda und in Israel, wo sie Holocaust-Überlebende unterstützen. Das ist Gnade. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott sieht dich. Und Gott sorgt für dich. Gott geht mit dir durch die Krisen. Und Gott kann durch dich die Welt verändern. Gott schenkt dir seine Gnade. Dieser Satz gilt dir. Es gibt Gnade für dich. Und ich lade dich ein, gerade in dieser Weihnachtszeit, in diesem Weihnachtsfest, neu auf diese Gnade einzulassen. Dich neu auf Gott einzulassen. Nimm diesen Satz mit, Gott schenkt dir seine Gnade und mach es wie Maria. Bewege ihn in deinem Herzen. Lass ihn dein Herz bewegen. Gott schenkt dir seine Gnade. Amen. Ich bete ganz kurz zum Abschluss. Ja, Jesus, es ist manchmal nicht so leicht zu begreifen, was deine Gnade ist. Und wir wissen auch nicht, was es alles immer beinhaltet. Aber du bist ein guter Gott, du bist ein liebender Gott. Und es gilt deine Verheißung, dass du alle Zeit da bist, dass du uns helfen wirst. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, dass deine Gnade überfließt in die Herzen, dass du neuen Mut schenkst, wo Mut gefragt wird, dass du neue Hoffnung schenkst, wo Menschen Hoffnung brauchen, dass du neuen Glauben schenkst, wo Menschen glauben wollen und vielleicht nicht können, dass du Kraft schenkst da, wo die Menschen am Ende sind und wo du auch Versorgung schenkst, wo Menschen wirklich vielleicht ganz praktische Sachen brauchen. Und ich danke dir, dass dir nichts unmöglich ist. Amen.